Meine Predigt für heute steht in Lukas 6. Eigentlich auch eine sehr bekannte Geschichte. Lukas 6 auf der Seite 108 im Neuen Testament in unserer Bibel. Ich lese Lukas 6, Vers 43 bis 49. Vom Reichtum des Gehorsams habe ich es überschrieben. Dort steht: Denn es ist kein guter Baum, der faule Frucht trage, und kein fauler Baum, der gute Frucht trage. Ein jeglicher Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn man ließet nicht Feigen von den Dornen, auch so ließet man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, und ein boshaftiger Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Was heißet ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Wer zu mir kommt und höret meine Rede und tut sie, den will ich euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist gleich einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf den Fels. Da aber Gewässer kam, da riss der Strom zum Hause zu und mochte es nicht bewegen, denn es war auf den Fels gegründet. Wer aber höret und nicht tut, der ist gleich einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde ohne Grund, und der Strom riss zu ihm zu und es fiel bald und das Haus gewann einen großen Riss. Bis hierher. Unser Text redet über ein Naturgesetz, das jeder aus der Natur kennt. Gute Bäume bringen gute Früchte, faule oder schlechte Bäume bringen faule oder schlechte Früchte. Dieses Grundgesetz kennt jeder Gärtner und jeder Mensch, der Freude an Pflanzen hat, die Frucht tragen. Mein Vater hat von seinem Vater als junger Mann in Haslach eine Wiese bekommen, auf der er unterschiedliche Obstsorten pflanzen durfte. Er hat die auch gepfropft, hat bei einem in einer Baumschule gelernt. Er hat dort unterschiedliche Äpfel gehabt. Und wir Kinder waren natürlich immer dabei. Es war wunderbar, wenn man im Herbst diese Äpfel geerntet hat. Und jedes Frühjahr ging mein Vater, ich war eigentlich immer dabei, auf die Wiese, hat die Bäume geschnitten. Und er hat mir immer erklärt, was muss weg, um später viele gute Äpfel ernten zu können. Und Jesus gebraucht oft Bilder, um uns wichtige Zusammenhänge zu erklären. Und so gebraucht er dieses Bild der Bäume und er vergleicht uns Menschen mit einem Baum, der gute oder schlechte Frucht trägt. Das heißt, du bist wie ein Baum, der gute oder schlechte oder keine Frucht trägt. Und du kannst auch gute und schlechte Frucht bringen, nachdem du ein Kind Gottes geworden bist. Weil das hängt alles ganz eng mit deinem Gehorsam Jesus gegenüber zusammen. Unter Christen sind alle Zustände des Fruchtbringens denkbar. Es gibt Christen ohne Frucht, es gibt Christen mit wenig Frucht und es gibt Christen mit viel Frucht. Und Jesus spricht in Johannes 15, wo er das Gleichnis vom Weinstock hat, davon, was es heißt, viel Frucht zu bringen. Auch wieder ein Bild aus der Natur. Johannes 15, Vers 5 bis 8, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorret, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und muss brennen. So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darinnen wird mein Vater geehret, dass ihr viel Frucht bringet und werdet meine Jünger. Hier erklärt es Jesus, wie wir mit unserem Leben viel Frucht bringen können. Wir müssen an Jesus bleiben, ihn von ganzem Herzen lieb haben. Was Jesus will, was er von uns möchte, ist wichtiger als alles andere für uns in unserem Leben. Es soll sich alles um Jesus drehen. Mit Jesus beginne ich den Tag mit Bibellesen und Gebet und ich frage ihn, was ich tun soll, wofür ich meine Zeit und mein Geld investieren soll, und das tue ich dann auch. Und natürlich bin ich nur dann in der Lage, mit Jesus Frucht zu bringen, wenn der Geist Gottes in mir wohnt, wenn ich ein Kind Gottes geworden bin. Keiner wird ja als Kind Gottes geboren, im Gegenteil, wir werden als Sünder geboren, aus sündlichem Samen, sagt die Bibel, und wir gehen ohne Vergebung in die Hölle. Und jeder Mensch muss Buße tun und Jesus um Vergebung seiner Schuld und Sünde bitten. Denn nur Jesus hat mit seinem teuren Blut für unsere Schuld und Sünde bezahlt. Kein anderer hat das jemals für dich getan. Deshalb musst du Jesus als deinen Herrn und Heiland annehmen, sein Eigentum werden, um seinen Geist zu bekommen. So macht Jesus aus uns neue Menschen, die ihm gehören, die seinen Geist in sich tragen. Wir lesen davon zum Beispiel in 1. Johannes 5, Vers 12 bis 13. Dort steht ganz einfach ein bekannter Vers: Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habet und dass ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Wer sich zu Jesus bekehrt hat, der hat den Sohn Gottes, der hat das ewige Leben. Hier steht es, daran besteht kein Zweifel. Und dann sind wir als Kinder Gottes versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und versiegelt heißt, der geht nie mehr verloren. Wir können den Geist Gottes mit Sünde betrüben, aber wir können ihn nie mehr verlieren. Paulus sagt das in Epheser 1, 13 bis 14, durch welchen, da geht es um Jesus Christus, auch ihr gehöret habt das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr glaubetet, und jetzt kommt es, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zu Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, wir haben den Geist Gottes. Und wenn du ein Pfand hast, das kannst du einlösen. Das passiert, wenn Jesus dich abholt, wenn du stirbst oder er uns entrückt. Und wir haben dieses Pfand, diesen Geist Gottes, unseres Erbes, und wir werden in der Herrlichkeit ankommen. Deshalb haben wir den Geist Gottes, auch damit er uns führt. Und der Geist Gottes, der lebt in uns. Einer, der Jesus nicht kennt, der kann sich das gar nicht vorstellen, aber es ist so. Wir sind sein Eigentum, ausgestattet mit allem, was es braucht, um viel Frucht zu bringen. Allerdings bringen wir häufig wenig Frucht, keine Frucht. Und die große Frage ist, woran liegt das? Was hindert mich, viel Frucht zu bringen? Ein Leben zu leben, das Jesus und auch mir selber Freude bereitet. Mein erster Punkt, gute und schlechte Bäume im Garten Gottes. Wir haben davon gesprochen, es gibt gute und schlechte Bäume. Es gibt gute Früchte und faulige Früchte, die wertlos sind. Davon redet Jesus in unserem Text. Denn es ist kein guter Baum, der faule Frucht trage, und kein fauler Baum, der gute Frucht trage. Klar, ein fauler Baum bringt faule Früchte, ein guter Baum bringt gute Früchte. Keiner kann sich auf die Dauer verstellen. Geistliche Frucht ist immer sichtbar. Es kann nicht sein, dass deine Beziehung zu Jesus in Ordnung ist und dass man dann keine Frucht in deinem Leben sieht. Wer Jesus und seinem Geist Raum gibt, der bringt automatisch Frucht. Und das macht Jesus. Das fordert keine besondere Anstrengung. Das passiert automatisch, wenn ich in Jesus bleibe, wenn ich ihm gehorsam bin, wenn er den ersten Platz bei mir hat. Auch wenn wir da jeden Tag drum kämpfen. Ich auch. Aber darum geht es, ganz nahe bei Jesus zu sein, ihm immer auf den Fersen zu sein. Wir alle kennen faule Früchte. Sie sind ekelhaft, abschreckend. Man muss faule Früchte so weit wie möglich von guten Früchten fernhalten. Faule und gute Früchte vertragen sich nicht. Das gilt auch in der Gemeinde Jesu. Wer faule Früchte bringt, macht faule Kompromisse. Wer faule Früchte bringt, lebt im Ungehorsam Gott gegenüber. Das kennt jeder Christ aus seinem Leben. Das kenne ich, kennst du. Wer faule Früchte bringt, hat keine Freude an seinem Leben mit Jesus. Und dann unterstreicht Jesus noch einmal diese Beobachtung, indem er sagt, Lukas 6,44, ein jeglicher Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn man ließet nicht Feigen von den Dornen, auch so ließet man nicht Trauben von den Hecken. Das weiß jedes Kind. An der Frucht erkennt man den Baum. Der Apfel wächst auf dem Apfelbaum. Die Zwetschge wächst auf einem Zwetschgenbaum. Und manche Leute tun so, als könnte man Feigen an den Dornen ernten und Trauben von der wilden, dürren Hecke. Aber das geht nicht. Weil nur der richtige Baum die richtigen Früchte bringt. Damit werden die vielen faulen Kompromisse angesprochen, die wir als Christen machen. Und dann erwarten wir auch noch, dass wirkliche Frucht entsteht. Und das geht nicht. Alle faulen Kompromisse rächen sich in unserem Leben. Wir können nicht Feigen von einem Dornbusch erwarten und Trauben von einer Hecke. Wir müssen immer bei der Wahrheit der Bibel bleiben, Sünde beim Namen nennen. Wir müssen uns immer Gott und seinem Wort unterordnen und ganz einfach tun, was er uns sagt. Kennzeichen böser und fauler Früchte sind immer faule Kompromisse, die gemacht werden. Und häufig geschieht das dadurch, dass die Sünde verniedlicht wird. Das ist das größte Interesse Satans. Er tut alles in seiner Macht Stehende, um uns zum Ungehorsam Gott gegenüber zu überreden. Denn Ungehorsam nimmt dir jede Vollmacht und Ungehorsam verhindert das Eingreifen Gottes in unserem Leben. Jesaja 59, 1 bis 2. Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht dick geworden, dass er nicht höre, also angeschwollen, dass er nichts mehr hört. Sondern eure Untugenden scheiden euch von eurem Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen das Angesicht von euch, dass er nicht gehört wird. Das frage ich mich immer, wenn ich schon lange für eine Sache bete, warum passiert einfach nichts? Hier ist eine der Antworten. Deine faulen Kompromisse verbergen das Angesicht Gottes vor dir und er kann dich nicht hören. Als Jesus dem Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat, nach seiner Auferstehung in Johannes 21 begegnet, da fragt er ihn dreimal, hast du mich lieb? Wir kennen diese Geschichte. Und genauso fragt Jesus jeden von uns, hast du mich lieb? Brennst du für mich? Ist das, was ich von dir will, dein höchstes Ziel? Sehen das andere in deiner Umgebung, in deiner Familie, dass das Leben für Jesus für dich die höchste Priorität hat? Sehen das die anderen? Dass du deine Zeit, dein Geld und alles, was du zur Verfügung hast, für Jesus einsetzen willst? So viele behandeln Jesus wie eine Freizeitbeschäftigung oder ein Hobby, für das man dann Zeit hat, wenn es reinpasst. Jesus ist damit überhaupt nicht einverstanden. Das gefällt ihm nicht. Und er wird dir auch nicht helfen. Das geht nicht. Nur Buße und Demut hilft dir. Und Jesus sagt in Matthäus 10, 37 bis 38, wer Vater oder Mutter mehr liebet denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebet denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, der ist mein nicht wert. Klarer kann man es doch nicht sagen. Er hat mit seinem teuren Blut für dich bezahlt. Und er will, dass du deinen Glauben nicht wie ein Hobby betreibst. Er will, dass du bereit bist, für ihn Opfer zu bringen. Und Opfer hat immer mit Verzicht um Jesu Willen zu tun. Und wer bereit ist, für Jesus zu leben und ihn zu lieben, ihm den ersten Platz zu geben, der bringt automatisch gute Früchte. Du musst nur den Zeugnissen von Menschen zuhören, die für Jesus leben. Fällt mir das Zeugnis von dem Philipp ein. Der hatte nichts mehr vom Leben zu erwarten. Und lebt ganz konsequent mit Jesus. Ist mir ein Vorbild, so ein junger Christ. Alles hat mit Konsequenz deiner Jesus-Nachfolge zu tun. Und wisst ihr, viel Frucht zu tragen, ist etwas Wunderbares. Einen Baum zu ernten, den du lange gepflegt hast, ist eine riesige Freude. Ernte in deinem Leben mit Jesus führt immer zu großer und überschwänglicher Freude. Wenn einer Jesus findet, wenn Gott Gebete erhört, dann erfüllt uns das immer mit großem Dank und einem tiefen Frieden. Die Frucht des Geistes verändert deine ganze Persönlichkeit zu einem einzigen Wunder der Gnade Gottes. Galater 5, 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wir alle wollen viel Frucht bringen, weil das gibt unserem Leben Sinn und Freude. Aber die Frage an jeden von uns ist, was bist du für ein Baum? Bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Auch wenn es dich alles kostet, was dir lieb ist. Denn Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, der ist mein nicht wert. Jesus will tatsächlich, dass du deine eigenen Pläne und Vorstellungen und Wünsche ihm vollkommen unterordnest und aufgibst. Viel Frucht gibt es nur mit einem Herz, das nur für Jesus schlägt. Damit kämpfe ich jeden Tag. Du hoffentlich auch. Und die Frucht, die musst du nicht machen, das macht Jesus. Und wisst ihr, Jesus zwingt keinen seiner Kinder. Aber wundere dich nicht, warum dein Glaube so mühsam wird und du keine Kraft mehr erlebst, die Kraft Jesu nicht erlebst. Durch deine vielen faulen Kompromisse kann Gott deine Gebete nicht erhören und er macht das auch nicht. Deshalb ist die entscheidende Frage für jeden Christen, wem gehört dein Herz? Mein zweiter Punkt, Lukas 6, 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein boshaftiger Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Klar, was drin ist, kommt raus. Was in deinem Herzen ist, das bestimmt dich. Dein Herz gibt die Richtung an. In der Bibel ist das Herz die Schaltzentrale deines Willens. Dein Herz sagt dir, welche Wünsche du hast und was deine Prioritäten sind. Und dein Herz bestimmt, was dich interessiert und was dir wichtig ist. Im Herzen wird entschieden, wofür ich meine Zeit und mein Geld investiere. Dein Herz steuert und lenkt dich in eine ganz bestimmte Richtung. Und wenn man der Bibel zuhört, dann stellt man fest, dass unser Herz von Natur aus in einem katastrophalen Zustand ist. Tatsächlich. Jesus sagt in Matthäus 15, ab Vers 18, was aber zum Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinige den Menschen, denn aus dem Herzen, aus deinem und meinem Herzen, kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das sind die Stücke, die den Menschen verunreinigen. Der Ursprung von allem Übel ist der Zustand unseres Herzens. Wir sind herzkrank. Wir haben den Virus der Sünde in uns. Das Problem sind nicht die Umstände, die Umwelt, die anderen Menschen. Nein, das Problem ist unser Herz. Unser Herz ist das Hauptproblem. Und das ist bei allen so. Alles, was an Bösem auf dieser Welt passiert, kommt aus dem Herzen der Menschen. 1. Mose 8, 21, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das Herz des Menschen ist nicht gut, sondern böse von Jugend auf. Jeremia 17, Vers 9, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Ja, so ist unser Herz, trotzig, widerspenstig, eigensinnig, stur, bockig, ungehorsam, aufsässig. Unser Herz ist voller Rebellion. Ich weiß, wovon ich rede, ich kenne mein Herz. Unser Herz will immer einen eigenen Weg gehen und sich nicht unterordnen und sich nicht einfügen und sich nicht sagen lassen. Unser Herz will nicht das, was gut ist. Unser Herz ist böse von Jugend auf, so hat es Jesus gesagt in seinem Wort. Aber dennoch gibt es Hoffnung. Unser Herz muss nicht böse bleiben, wie es von Geburt an gewesen ist. Deshalb sagt Gott in Sprüche 23, 26, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Wir sollen unser Herz dem Herrn geben. Das beginnt bei der Bekehrung, aber dann muss ich mich täglich fragen, was ich mit meinem Leben als Kind Gottes tun will. Wer bestimmt, wofür ich mein Leben investiere? Womit fülle ich mein Herz und welches Ziel habe ich mit meinem Leben? Sprüche 4, 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, was ich in meinem Herzen habe. Wenn ich mein Herz mit Müll fülle, dann gibt es viel Müll in meinem Leben. Wenn ich es mit Sünde fülle, dann gibt es viel Sünde in meinem Leben. Das weiß jeder von sich. Wenn ich mein Herz mit Jesus fülle, mit dem, was er will, entsteht Frucht in meinem Leben. Dann wächst viel Gutes, so steht hier, aus dem guten Schatz meines Herzens. Das ist Jesus, der in uns wohnt. Es entsteht viel Gutes, wenn ich ihm gehorche und nachfolge. Und hier in Lukas 6, 45 haben wir gelesen, denn wer das Herz voll ist, des geht der Mund über. Was drin ist, kommt raus. Das ist immer so. Das gilt auch für uns Christen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 20 bis 21, sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht graben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Menschen zeigen dir sehr klar, was ihnen wichtig ist. Jeder Mensch macht das. Du musst nur beobachten, was sie tun und worüber sie reden. Du musst nur anschauen, womit sie ihre Zeit verbringen, wofür sie ihr Geld investieren. Was dir wirklich wichtig ist, dafür investiere ich und du, dafür investieren wir unser Leben. Und wenn es Not und Schwierigkeiten gibt, wisst ihr, dann sieht man, wer ein wirkliches Fundament in seinem Leben hat. Denn wenn du in der Gefahr bist, deinen Schatz zu verlieren, an dem du dein Herz gehängt hast, dann kannst du sofort erkennen, wer ein richtiges und wer ein falsches Fundament hat, wenn es schwer wird. Wenn der Tod in der Familie einkehrt, wenn Schwierigkeiten kommen, dann sieht man, wer ein wirkliches Fundament hat. Und deshalb stellt Jesus jedem von uns die ganz entscheidende Frage, warum leben wir in Heuchelei und Ungehorsam? Jesus hat das anders formuliert, besser formuliert. Was heißet ihr mich aber, Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Jesus hat da von Bäumen und Früchten gesprochen und davon, dass man den Baum an der Frucht erkennen kann. Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Und wir wollen als schlechter Baum gute Früchte bringen, weil wir nicht das tun, was Jesus von uns haben will. Wir glauben, besser zu wissen, als das, was Jesus von uns fordert. Wir glauben, wir könnten alles miteinander verbinden. Ein bisschen Jesus und ein bisschen Welt. Ein bisschen Jesus, wenn ich Zeit habe, und ansonsten will ich erfolgreich sein, Geld verdienen, von Menschen angesehen und bewundert werden. Es wird schon nicht so schlimm sein, wenn ich Jesus nicht den ersten Platz in meinem Leben gebe. Wir sagen, Herr, Herr. Übrigens, der am häufigsten verwendete Name von Jesus im Neuen Testament, Herr. Wer Jesus seinen Herrn nennt, der ist normalerweise bereit, in allen Dingen ihm gehorsam zu sein. Und wir tun so, als würden wir Jesus mit ganzem Ernst nachfolgen. Aber wenn Jesus auf unser Leben, auf unsere Prioritäten schaut, dann ist es einfach nicht wahr, dass er unser Herr ist. Es ist nicht als Lüge und Heuchelei. Wie oft leben wir in bewusstem Ungehorsam mit falschen Prioritäten, obwohl wir ganz genau wissen, was Jesus von uns haben will. Es kann bei jedem was anderes sein. Wir sagen, Herr, wir lieben dich. Aber dann zeigt das, wofür wir uns einsetzen, wo wir unsere Zeit und Geld investieren, ganz klar, was uns wirklich wichtig ist. Und natürlich bringen wir keine Frucht für Jesus. Und natürlich erleben wir auch nicht, wie Jesus Gebet erhört und uns hilft. Und eine Zeit lang können wir uns gegenseitig etwas vormachen. Es vergeht da immer etwas Zeit bei einem Baum, bis endlich Frucht entsteht. Aber irgendwann sind die faulen Früchte bei uns auch für andere sichtbar. Irgendwann ist klar, dass unsere Jesus-Nachfolge nicht mehr als ein Hobby war. Viele Christen verstehen die Gemeinde Jesu wie einen Sportverein, in den ich gehe, wenn ich sie brauche. Aber dass ich dorthin gehöre und dort gebraucht werde, egal was kommt, und dass ich mein Leben ganz Jesus geben muss, um Frucht zu bringen, das ist den meisten Christen nicht klar. Und deshalb fragt uns Jesus, was heißt ihr mich aber, Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Das ist der Schlüssel. Warum dieser fortgesetzte Ungehorsam? Warum glauben wir, es besser zu wissen, was richtig und falsch ist, als das, was Jesus von uns haben möchte? Warum verstehen wir nicht, dass es keine Alternative zu totalem Gehorsam Jesus gegenüber gibt? Denn nur Jesus weiß, was uns gut tut oder schadet. Nur Jesus weiß, was richtig und falsch ist. Nur Jesus ist alleinweise, sagt die Bibel. Und er tut große Wunder in unserem Leben, wenn wir ihm den ersten Platz geben. Und ihr könnt das nachlesen in allen Lebensbildern über Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Sie haben Jesus immer alles gegeben, immer das gleiche Muster. Wir kennen dieses Naturgesetz der guten Bäume und der damit verbundenen guten Früchte. Keiner von uns wird dieses Naturgesetz umgehen können. Und wenn dein Leben keine Frucht für Jesus und damit für dich selber bringt, dann musst du dich fragen, wo du im Ungehorsam lebst. Und wenn Jesus deine Gebete nicht erhört, dann könnte es daran liegen, dass du einfach nicht tust, was dir schon lange klar ist, was Jesus schon immer von dir haben wollte. Jesus will, dass wir auf das Fundament, das er uns gegeben hat, etwas aufbauen, das zu seiner Ehre dient und sein Reich baut. Jesus will nicht, dass du dein Leben nur für dich und dieses Leben hier auf dieser Erde verschwendest. Denn alles, was wir auf dieser Erde sammeln, wird verbrennen. Alles, was wir auf dieser Erde angehäuft haben, wird vergehen. Und Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 11 bis 19, er sagt, einen anderen Grund kann zwar niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also es gibt kein anderes Fundament in deinem Leben wie Jesus Christus. Es gibt nichts anderes, was hält. So aber jemand auf diesen Grund bauet, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird's klar machen, denn es wird durchs Feuer offenbar werden. Und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen, wenn wir vor Jesus stehen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird selig werden, so doch wie durchs Feuer. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So jemand den Tempel verderbet, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Welcher sich unter euch dünket, weise zu sein, der werde ein Narr in dieser Welt, dass er möge weise sein. Denn dieser Welt Weisheit ist Torheit oder Dummheit bei Gott. Denn er steht geschrieben, die Weisen erhaschet er in ihrer Klugheit. Vieles, was wir auf dieser Welt bauen, wird verbrennen, ohne Lohn im Himmel sein. Und ich frage mich, ich frage dich, ist uns das klar? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, steht hier, und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir sind doch Botschafter Jesu Christi auf dieser Erde. Und Gott selber wohnt durch seinen Geist in uns. Und Jesus hat uns seinen Geist nicht nur für uns gegeben. Er hat uns seinen Geist gegeben, dass wir ihm gehorsam sind, ihm dienen. Und das ist keine Option, die du wählen kannst oder nicht, wenn du ein Kind Gottes bist. Jesus will das von dir. Er sagt, so jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Was für ein hartes Wort. Niemand betrüge sich selbst. Was Paulus hier sagt, ist sehr ernst. Wir können nicht im fortgesetzten Ungehorsam leben und tatsächlich glauben, dass das keine Folgen für uns hat. Denn wir sind ein Tempel Gottes, der Jesus gehört und heilig ist. Und keiner von uns wird glücklich, wenn er sich weigert, Gott gehorsam zu sein. Und dann erzählt uns Jesus zum Abschluss noch ein kurzes Gleichnis, um nochmal das zu unterstreichen, was er uns gesagt hat. Frucht im Leben gibt es nur bei Jesus. Frieden im Herzen und ein Leben, das wirklich Sinn macht, gibt es auch nur bei Jesus. Mein vierter und letzter Punkt, Jesus gehorchen, ist wie ein Haus auf Fels gebaut. Lukas 6, 47. Wer zu mir kommt und höret meine Rede und tut sie, den will ich euch zeigen, wem er gleich ist. Haben wir es gelesen? Hören und tun. Das gehört zusammen. Das will Jesus von seinen Kindern. Und zwar immer. Es gibt nichts Besseres, als immer das zu tun, was Jesus will. Oh, wenn ich das doch endlich begreifen würde. Es gibt nichts Besseres, als Jesus gehorsam zu sein. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das müssen wir uns ganz tief einprägen, am besten auswendig lernen. Wir verlassen uns von ganzem Herzen auf den Herrn und wir verlassen uns nicht auf unseren verblendeten Verstand, wie das die Leute tun, wenn sie ohne Jesus leben. Und wir überlassen Jesus das Steuer unseres Lebens. Und was passiert dann? Dann wird er dich recht führen. Verlass dich immer auf deinen Herrn, immer, egal was kommt. Er geht voran und er führt dich den besten Weg, hat er versprochen in seinem Wort. Besser geht nicht, mehr Segen kannst du sonst nirgends erleben. Das macht dein Leben sturmsicher. Das gibt dir ein Fundament, das jeder Not gewachsen ist und das wird in den letzten zwei Versen deutlich. Lukas 6, 48, er ist gleich einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf den Fels. Da aber Gewässer kam, da riss der Strom zum Hause zu und mochte es nicht bewegen, denn es war auf den Fels gegründet. Wer aber höret und nicht tut, der ist gleich einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde ohne Grund. Und der Strom riss zu ihm zu und es fiel bald und das Haus gewann einen großen Riss. Wisst ihr, Es gibt viele Stürme in unserem Leben, denen wir ausgesetzt sind. Das ist bei uns allen so. Es gibt Hunger, Tränen, Armut, Feinde, böse Menschen, Krankheit, Seuchen, Süchte, Ungerechtigkeiten, Probleme in Familien, Behinderungen, Schmerzen, Tod, Krieg und vieles andere mehr. Und diese Nöte und Schwierigkeiten wird es geben, solange wir hier leben, solange Jesus nicht wiederkommt oder uns entrückt und abholt. Und keiner von uns wird von diesen Problemen und Schwierigkeiten verschont. Auch wir Christen sind mit solchen Problemen konfrontiert. Wir sind eben noch nicht im Himmel. Und dann brauche ich einen Halt, ein Fundament im Leben, auf das ich mich immer verlassen kann. Und dieses Fundament gibt es wirklich. Dieses Fundament ist Jesus Christus, der allmächtige Gott, so steht es in der Bibel, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist der Fels in der Brandung, der sichere Halt, egal wie groß die Nöte sind, mit denen wir konfrontiert sind. Und wer dann Jesus nicht hat und das Haus seines Lebens nur auf diese Erde oder den Sand gebaut hat, der hat in solchen Stürmen keine Chance, Trost zu finden. Deshalb, nur deshalb sind die Menschen doch so verzweifelt und hoffnungslos, wenn sie mit dem Tod oder sonstigen unlösbaren Problemen konfrontiert sind. Und Jesus sagt uns hier, wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, also klarer kann man es nicht sagen, der ist wie ein Haus auf Fels gebaut. Der Gehorsam Jesus gegenüber spielt vor allem in Problemen und Katastrophen unseres Lebens eine ganz, ganz große Rolle. Denn wenn Jesus etwas von uns will, dann überlegen wir nicht mehr und wir zweifeln auch nicht mehr. Nein, wir tun das, was er uns sagt. Wir folgen seinen Geboten, so gut wir können. Und natürlich ist mir auch klar, dass wir jeden Tag darum kämpfen. Aber wir trachten nach seinem Reich. Jesus gehört unsere Zeit, unser Geld, unser ganzes Leben. Er möchte es auch haben. Und wir müssen Jesus nicht gehorsam sein, um errettet zu werden. Das sind wir schon, wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben. Aber wir müssen gehorsam sein, um als Christ nicht auf Sand zu bauen. Unser Gehorsam Jesus gegenüber entscheidet doch, wie wir hier auf dieser Erde leben. Wir müssen Jesus gehorsam sein, um Frucht, um Segen zu ernten. Wir müssen gehorsam sein, wir wollen gehorsam sein, damit aus dem guten Schatz unseres Herzens, das ist Jesus, Hilfe und Zuversicht kommt, wenn die Probleme da sind. In den Problemen unseres Lebens ist Jesus das Wichtigste, was wir haben. Wir müssen auf den Felsen Jesus bauen, wenn der Sturm kommt. Und wisst ihr, Stürme kommen für uns alle. Ich kenne das aus meinem Leben. Deshalb kommen wir zu Jesus, wir hören ihm zu und dann zögern wir nicht, ihm gehorsam zu sein. Und wir tun das, was er von uns haben will. Und Jesus möchte, dass wir mit größter Ehrfurcht auf seinen Willen achten. Liebe Jesus von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allem, was du bist und hast, wirklich. Und sorge dafür, dass Jesus dir nicht den Vorwurf machen muss, was heißet ihr mich aber, Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, wie wunderbar ist es, gute Frucht zu säen, gute Frucht zu bringen. Vergib uns, wo wir nicht dir unser ganzes Herz gegeben haben, wo du nicht den ersten Platz hast, wo es so viele andere Dinge gibt, die uns wichtig sind. Herr Jesus, hilf uns, dass wir dir folgen, dir gehorchen in allen Bereichen. dass du den ersten Platz in unserem Leben hast. Weil so gerne möchten wir deinen Segen haben, deine Kraft erfahren in den Stürmen unseres Lebens. Ja, Herr, wir wollen dir gehorchen, dein Wort ernst nehmen. Danke, dass wir es haben. Danke für das Fundament, das du uns gegeben hast. Segne uns an diesem Sonntag und in der Woche, die vor uns liegt. In Jesu Namen. Amen.